Medien.
Bene, Farhangi.
Interkulturell.
Medien.
Journalismus.
Interkulturell.
Ich bin der Mohammed Nasir Moman.
Ich bin Uday.
Zahir Iskar.
Hallo, ich bin Maidwa.
Am Lama.
Wir und viele andere sind Teil von
ColorfulVoices.net.
Colorful Voices.
Colorful Voices is the common podcast platform of various radio projects.
Wir wollen unsere eigene Perspektive schaffen, uns stärken, verbinden, informieren und in der Debatte über Flucht und Migration eingreifen.
ColorfulVoices.net.
Colorful Voices.
Media Network for Borderless Frequencies.
Das neue transkulturelle und mehrsprachige Podcast-Portal. Hör rein.
Kuji. Listen to us.
Écoutez.
ULSI.
ColorfulVoices.net.
ColorfulVoices.net.
Hello and welcome to the best of Colorful Voices in the month of April. Colorful Voices reports from angles and perspectives that are rare in the mainstream media. The perspectives of migrantized people. We collected the audios which were produced in our different editorial teams in the past month. In Europe, there is an ongoing invasion for more than 2 months now. Since Russia invaded Ukraine in February, a war just devastating, tragic, and horrifying as any other. Yet, not the only ongoing violation and aggression around us. In this collection of Best of Colorful Voices, we shall first listen to Maria from the Common Voices Radio about another offensive, this time into Kurdistan, and what challenge it brings to the sense of solidarity.
Hallo liebe ZuhörerInnen von Common Voices. Hier ist Maria. Ich möchte gerne heute einen Kommentar über die Aggression und den Angriff von türkischer Armee gegen Kurden in Kurdistan, Teil des Iraks, geben. Seit fast 2 Monaten herrscht Krieg von der Nase Europas in der Ukraine. Seitdem gibt es eine unglaubliche Solidarität von Europäern für die Ukraine. Milliarden von Euros fließen in Waffenrüstung für die ukrainische Armee. Millionen von ukrainischen Geflüchteten werden mit großem Herz und Mitgefühl aufgenommen. So eine tolle weiße Großzügigkeit. Seit 2 Monaten dominiert Ukraine-Krieg in den Medien und vor allem europäische Medien und deutsche Medien. Und ein Großteil davon sind Kriegspropaganda. Tag und Nacht wird von Putin-Aggression, Putins Diktatur geredet. Ja, zu Recht, ja. Ich kritisiere die Solidarität mit Ukraine nicht. Ich kritisiere aber eure weiße Solidarität. Seit Jahrzehnten marschiert das Erdogans Regime in Nordirak, bombardiert kurdische Dörfer, tötet Zivilisten, brennt Wälder in Kurdistan nieder. Er marschiert in Norden Syrien, besetzt Städte und Dörfer, tötet Zivilisten, unterdrückt die Kurden, Araber, Jesiden und Christen, die seit Jahrhunderten in Frieden zusammenleben. Seit ein paar Tagen marschiert wieder die türkische Armee völkerrechtswidrig in Kurdistan, Teil des Iraks. Aber wie viele Meldungen in deutschen Medien seht ihr über diese Aggression von NATO-Mitglied? Dieses Verbrechen, das Erdogan-Diktator in Nordirak und in den Norden Syrien treibt, ist nicht nur alleine türkisches Regime dafür verantwortlich. Das ist das Verbrechen der NATO, die seit der Gründung bis jetzt überall auf diese Erde treibt. Das ist NATO-Imperialismus im Nahen Osten. Die Mut bekommt Erdogan von NATO. Die NATO, die die Diktatur in der Türkei bis zu Zähne ausgerüstet hat. Die Türkei, die von NATOs Waffen völkerrechtswidrig in anderen Nachbarländern marschiert, die Mitglieder der Opposition ins Gefängnis steckt, die Frauen und LGBTI-Plus-Bewegungen auf offene Straßen niederschlägt, die kritische Journalisten ermordet, die Kinder wegen kurdischer Gesang totschlägt. Und jetzt frage ich euch, werdet ihr große Friedendemos für Kurdistan organisieren? Werden jetzt Scholz, Merz und der kapitalistische Feminismus in Außenpolitik von Baerbock werden sich auch für die Kurden gegen die Aggression des NATO-Mitglieds einsetzen und die Kurden bewaffnen, werden die Kurden Waffen von Europäern bekommen und werden sie harte Sanktionen gegen Erdogan planen und werden auch kurdische Geflüchtete mit kostenlosen Taxi und Bahn nach Europa gebracht oder freiwillige Aktivisten werden kurdische Frauen und Kinder mit ihrem Privatauto abgeholt. Habt ihr auch für uns Kurden, auch trotz schwarzer Haare und braune Haut, einen Platz in eurem Herz und eurer Zuhause? Oder können nur blondhaarige und blauäugige Kinder eure Mitgefühl und eure Solidarität bewegen?
We shall continue with another piece with a focus on the internal situation of Turkey. This is from the podcast Undisturbed, a member of our Colorful Voices, hosted by Bijan Sapok. Undisturbed is a tunnel to understanding global leftist movements. In this episode, Bijan has talked with Tilbe, an active member of Turkey Workers' Party. She talks about the economic and political situation in Turkey, as well as the balance of power between the opposition and the state.
Then, one night in July 2016, I was in a bus coming back to Istanbul from another city. Arriving in Istanbul, our bus got stuck in a huge traffic jam. The driver turned on the radio when the prime minister was stating that there had likely been a coup against Erdogan's government. Left with no possibility to leave the bus station and go to my home, I started walking the highways and streets. On that warm July night, I saw soldiers in the street, tanks that metered the road in full speed and flipped cars here and there. The funny thing was, as soon as I arrived home, the coup was over. After the coup and in the light of talks between Erdogan and the EU governments, the pressure from Erdogan's government on leftist political organizations increased. His silencing and arresting everyone who had the claims of relations with the PKK on their back led him to be able to actually start bombing Shengal, Kobani, and other cities in Syria. The lack of real political opposition had Erdogan go further in his politics and give Kurdish activists a good lesson. He cleansed the area. The interesting thing that was there was that while in Turkey, the far right and moderate media were talking about how Erdogan wants to bring back the Islamic history to the modern Turkey, he was able to absorb the discourse of Turkish nationality and patriotism, giving a checkmate to the ultra-right. He successfully did a coalition with MHP, the third popular party in Turkey, to isolate more CHP, MHP's older ally. I talked with Tilbe in Istanbul, who is a Boğaziçi University graduate and has been active in the Turkish Communist Party and then its fraction, Turkey Workers' Party, TIP. I asked her about developments in the left and through this interview, we hear a bit about her political and economic worldview. Also to warn, Tilbe has a language not suitable for kids.
I'm a Trotskyist, so I will probably, like rest of the Workers' Party of Turkey members, would define and express this, division from different point of view. But I was in another party, in a Trotskyist party, when this division happened. So I will be speaking as an outsider. But Turkish Communist Party was like very huge Stalinist organization, and in local sense they were mostly very close to Kemalism. They have problem with Kurdish movements. They like, if I would have to define them, I would say petit bourgeois movement, not a communist one, not a real one. So when this fraction happened in 2014, just after the Gezi occupation, I mean, Gezi was a very big event, like very crucial event thing for not only for the leftists, but for whole country. It was a very huge uprising, and it was an exam for the left, actually. And as a result of this exam, the Communist Party failed and they divided. And Workers' Party of Turkey is one of the divisions. They now we divided ourselves from the mistakes of the historically mistakes of the Communist Party, especially in the current issues like Gezi protests and everything. And we decided to choose a path that can be more, you know, comprehensive and more open to discussions and more open to self-criticism, because we all made mistakes as revolutionary organizations. And that was the beginning of a huge movement like us.
Next, we shall listen to a piece created by the editorial team Our Voices Freiburg. They interviewed Tarek Al-Aus, once a refugee himself, who talks about his visit as an activist to Ukraine and the situation he has observed.
Ich spreche mit Tarek Al-Aus. Tarek, du hast letztes Jahr kandidiert für die Grünen für den Bundestag und hast aber deine Kandidatur zurückgezogen, weil du rechte Morddrohungen bekommen hast. Aber du bist auch sonst sehr aktiv, vor allem in der Zivilgesellschaft, strukturell gegen Rassismus und für die Rechte von geflüchteten Menschen. Danke, dass du heute mit mir sprichst. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Wir sprechen vor allem über die Situation, die gerade in der Ukraine läuft, weil du letzte Woche in die Grenze nach Polen und Ukraine bist du gegangen. An welcher Grenze genau warst du? In welcher Stadt warst du da?
Mehrere Städte. Ich bin fast an allen Grenzübergängen bzw. die großen gewesen und habe mir ein Bild von der Situation vor Ort gemacht, zusammen mit Leave No One Behind natürlich. Ich habe auch Vernetzungsarbeit vor Ort gemacht und wir haben 3 Busse mit Menschen, die strukturell diskriminiert, nach Deutschland gebracht.
Du hast vorhin gesagt, du bist an mehreren Grenzen gegangen und hast dir ein Bild gemacht. Wie ist denn das Bild da an den Grenzen?
Also die Situation ist sehr schwierig, sehr dramatisch. Mhm. Allerdings eine Beschreibung dieser Situation oder eine Zusammenfassung dieser Situation ist der Begriff Solidarität. Trotz aller Schwierigkeiten, die es dort gibt, man sieht eine große Solidarität vor Ort. Man sieht viele Menschen, die sich unglaublich viel und in unterschiedlichen Arten engagieren, um die Menschen zu unterstützen, um Support vor Ort zu leisten, um Sachspenden zu bringen, um Menschen zu transportieren. Das gibt es alles. Auf der anderen Seite, die Situation ist sehr schwierig und dramatisch für die Menschen, die ihre Wohnungen, Städte, ihr Land verlassen mussten aufgrund von russischen Angriffen. Allerdings, diese Solidarität, also meine Beobachtung war, die Festung Europa hat eine Tour geöffnet an der Grenze zur Ukraine und Menschen wurden mit Solidarität empfangen, Menschen wurden willkommen geheißen. Auf der anderen Seite, durch so Gespräche mit vielen Menschen, es gibt viele Menschen, die in dieser Solidarität nicht mitgenommen wurden. Viele Menschen, Drittstaatsangehörige in der Ukraine, die für längere Zeit warten mussten an der Grenze, bis sie rausgehen dürfen aus der Ukraine, längere Zeiten warten mussten, bis sie mitgenommen wurden, weil die meistens keine Autos haben und können nicht selbst oder eigenständig weiterfahren. LGBTIQ-Menschen, Transpersonen haben viele Schwierigkeiten an der Grenze. Teilweise Transpersonen wurden nicht rausgelassen. Da ist ein Appell an unsere Gesellschaft. Da ist ein Handlungsauftrag an uns alle, an die Organisationen, die dort arbeiten, dass wir ganz genau spezifisch an diese Gruppen schauen und diese Gruppen immer in unserer Aufmerksamkeit haben, dass wir nicht zu einer insgesamt strukturelle Diskriminierung, was diese Menschen zu befürchten haben, nochmal sie weiter zu diskriminieren. Diese Gruppen brauchen eher noch mehr Schutz.
Du warst an der Grenze und hast dann beobachtet, was passiert denn da genau? Wie werden die Leute behandelt? Was wird von ihnen gefordert, wenn sie durch die Grenze durchgehen sollen?
Also ich muss sagen, ich war sehr positiv überrascht von der Situation vor Ort, weil es scheint eine Dynamik zu geben, wie das Ganze funktioniert oder ein System zu geben. Mhm. Meine Vorstellung war ganz anders am Anfang. Die Situation ist trotzdem unübersichtlich. Aber es gibt immer noch Busse, die von der bundesischen Seite ein paar Metern in der ukrainischen Seite fahren, die Menschen abholen und zurückbringen. Die Menschen müssen durch die ukrainischen Soldaten rausgelassen werden. Auf der anderen Seite kommen sie an der polnischen Seite der Grenze an. Menschen, die ukrainische Staatsangehörigkeit haben und das nachweisen können, wurden auf jeden Fall reingelassen. Sofort, sie haben eine freie Einreise für 90 Tage, ist gesetzlich geregelt. Menschen, die Aufenthaltserlaubnisse in der Ukraine haben, kriegen sie auch ein 15-tägiges Visum vom Polen, in dem sie sich in Polen aufhalten können oder vielleicht weiter reisen können. Und das ist eine Art Schengen-Visum. Das heißt, es ist für diese Zielgruppe möglich, weiterzureisen Richtung Deutschland oder andere EU-Mitgliedstaaten. Schwierig ist die Situation ein bisschen für Menschen, die keinen Aufenthalt oder Staatsangehörigkeit in der Ukraine nachweisen können. Da gibt es keine genauen Übersicht. Also es wird individuell gehandelt, gibt es keine genauen Übersicht, ob sie und wie sie aus der Ukraine rausgehen können. Und auf der anderen Seite, man sieht nur die Menschen, die in Polen reingekommen sind. Das heißt, es gibt noch viel Dunkelziffer, was noch nicht klar ist. Aber insgesamt herrscht eine Organisation in der Situation, in der die Menschen transportiert wurden in Richtung Polen und dann weiter transportiert wurden Richtung weiteren Städte, das heißt weit weg von der Grenze. Dieser Krieg betrifft jeden, der in der Ukraine ist, unabhängig von Staatsangehörigkeit oder Aufenthaltsstatus oder ob die Menschen überhaupt einen Aufenthaltsstatus oder nicht. Deswegen sehe ich, dass wir die Türen für alle Menschen gleich offen, dass wir unsere Solidarität so definieren, dass wir keine Menschen zurücklassen. Und das ist auch eine der Aufträge, die wir in der nächsten Zeit umsetzen sollen. Dass wir anstatt von Festung Europa eine Festung der Solidarität jetzt umsetzen, und zwar mit allen Menschen. Es darf keiner zurückgelassen.
Damit auch niemand zurückgelassen wird, hast du mit deiner Gruppe Busse organisiert für Menschen, die rassifiziert sind, migratisierte Menschen, die vielleicht, also von den Berichten, die man gehört haben, dass Leute an den Grenzen, an Bussen, also zurückgewiesen wurden. Hast du vielleicht Berichte oder habt ihr Berichte von Menschen, einigen Menschen, die ihr jetzt geholt habt, gehört, dass sie auch misshandelt wurden?
Also ich habe von vielen Menschen gehört, dass sie sehr lange warten mussten an der ukrainischen Seite, dass es zwei Reihen gibt und die eine Reihe ist für ukrainische Staatsangehörige, die andere Reihe ist für Menschen mit Aufenthaltserlaubnis in der Ukraine und dass diese Reihe ein bisschen zurückgelassen wird und nicht zuerst rausgelassen wird, sondern eher nur die ukrainische Staatsangehörige erstmal und danach die andere Gruppe. Ich habe auch gehört oder von Menschen mitbekommen, dass sie für zwei Tage in der Höchstzeiten warten mussten, als es noch wenige Busse gab, bis sie mitgenommen wurden und dass es sich drum gekümmert wird, dass ukrainische Staatsangehörige sofort aus dem Grenzgebiet rausgebracht wurden. Aber die anderen Menschen wurden zurückgelassen. Vor Ort war die Situation ein bisschen anders. Wahrscheinlich durch den großen Druck der Zivilgesellschaft kam dieser Druck an der Grenze an. Und dann wurde das anders gemacht gerade. Es gab auch nach ein paar Tagen schon Entscheidungen von den Nationalstaaten, dass alle Menschen reingelassen wurden. Ich hoffe, dass das so weiter gehandhabt wird, weil, wie gesagt, dieser Krieg betrifft jeden in der Ukraine.
Du bist selbst 2015 von Syrien nach Deutschland geflohen. Und jetzt erlebst du dann nochmal eine Reihe von Menschen, die dann hierher kommen. Wie ist es? Was ist denn der Unterschied mit damals, wo du selbst gekommen bist und jetzt, wenn du die Leute siehst, die ankommen?
Das Erste, was ich gemerkt habe, ist ein Richtungswechsel in der Asyl- und Migrationspolitik. Und das ist der Unterschied zwischen 2005 und Zeitpunkt für mich. Gerade wurden die Grenzen schnell geöffnet, wird versucht, es leichter für die Menschen zu machen, schnellere Aufnahme, schneller Ankommen, direkte Aufenthaltserlaubnisse, was ich auf jeden Fall begrüße. So eine Richtungswechsel in der Migration und Asylpolitik hätte man seit Jahrzehnten gebraucht und ist es richtig, dass das umgesetzt wird. Wir müssen nur aufpassen, dass das nicht nur eine Phase ist, sondern dass das eine systematische Kurswechselung in der europäischen Asyl- und Migrationspolitik sein wird und dass das nicht nur die Ukraine betrifft. Ein paar hundert Kilometern entfernt von der ukrainischen Grenze harren Menschen immer noch seit Monaten aus an der belarussischen Grenze. Und wir sprechen über eine überschaubare Gruppe. Das sind Hunderte von Menschen nur. Und wenn man Tausende von Menschen aufnimmt, dann könnte man auch diese Hunderte von Menschen mitnehmen in diese Solidaritätswelle, was wir haben, und diese Menschen an die europäischen Mitgliedstaaten verteilen. Das sind auch Menschen, die vom Krieg betroffen sind. Das sind Menschen, die aus Afghanistan und aus Syrien geflohen sind. Und deswegen müssen sie auf jeden Fall aufgenommen werden. Wir müssen aufpassen, dass unsere Solidarität gerade nicht nur eine Phase ist, sondern ein System, was wir langfristig umsetzen.
Was passiert jetzt mit den Geflüchteten, die gerade in Belarus sind? Was passiert denn mit ihnen in dieser Zeit, wo viele reingelassen werden nach Europa?
Ich bekomme viele Nachrichten von den Menschen an der polnisch-belarussischen Grenze, die fragen, wann die Grenze geöffnet wird für sie. Die sagen, wir sind nicht viele und wir erfrieren immer noch in den Wäldern hier. Wird man uns aufnehmen? Die belarussische Seite lässt die Menschen auch nicht raus. Und das ist auch eine schwierige Situation. Die Menschen harren dort aus und haben keine Option. Deswegen sehe ich, dass wir mit unserer Solidarität diese Menschen auch mit aufnehmen.
Ich habe ja vorhin gefragt, was ist der Unterschied von damals und jetzt? Aber wie ist es dann, das zu beobachten? Ich meine, wie ist es, dieser Wechsel zu beobachten, zu sehen, dass ja, es ist möglich, es ist eigentlich möglich, anders zu handeln?
Das bestätigt auf jeden Fall die zivilgesellschaftliche Arbeit, die ich seit Jahren gemacht habe. Ich war immer der Meinung, dass eine andere Migrations- und oder Asyl- und Migrationspolitik möglich ist. Und das wurde jetzt bestätigt. Wie gesagt, also für mich finde ich das einen sinnvollen Wechsel, den wir einfach systematisch umsetzen müssen.
Du hast am Anfang schon gesagt, dass du Vernetzungsarbeit auch da getrieben hast. Also du hast auch Leute gesehen, die sich organisiert haben, Gruppen. Es ist doch interessant zu sehen, dass sich die Zivilgesellschaft vor allem sehr da einsetzt.
Ja, es war richtig gut, das zu erleben, zu sehen, dass viele Menschen sich solidarisieren. Diese Solidarität erlebe ich aber nicht zum ersten Mal von der Zivilgesellschaft. Ich war im November in Polen in Bezug auf eine Aktion auf der polnisch-belarussischen Grenze und da habe ich gesehen, trotz einem gesetzlichen Verbot, wie die Menschen sich mit den Geflüchteten solidarisiert haben, wie Menschen in den Wäldern Geflüchteten versorgt haben, wie Menschen ihre Wohnungen mit Grün beleuchtet haben. Ich bin daran gewohnt, dass die Zivilgesellschaft so solidarisch ist. Ich glaube aber auch, die politische Entscheidung in dem Fall von Ukraine hat auch eine größere Rolle gespielt, dass diese Solidarität gesamtgesellschaftlich gekommen ist. Deswegen, wie gesagt, begrüße ich diese Richtungswechsel in der Politik, die wir einfach verfestigen sollen.
Hast du vielleicht noch eine Message, also noch eine Nachricht, die du loswerden willst?
Unsere Aufgabe beendet sich nicht, wenn die Menschen aus der Ukraine rausgehen. Unsere Aufgabe fängt sogar an, wenn die Menschen bei uns ankommen. Dass wir einfach dazu sorgen, dass diese Menschen in Würde, in Sicherheit hier ankommen. Dass wir einfach dazu sorgen, dass wir diese Menschen die Unterstützung anbieten, die sie brauchen, aber auch sie als betroffene Person zu Wort kommen lassen dass wir auf deren Bedürfnisse hören. Unsere Solidarität kann nur eine echte Solidarität sein, wenn wir allen mit diesen Solidarität mitnehmen, wenn alle die gleiche Chance auf einen Platz im Bus bekommen, wenn alle die gleiche Chance auf eine gerechte Aufnahme bekommen. Das ist sehr wichtig und darauf müssen wir achten. Das ist unser Auftrag gerade.
Dankeschön.
The initiative Not Without Us 40% fights for the right to vote for all people who have their center of life in Germany. In Germany, only those who have German citizenship can vote. In Germany, a country of immigration in the 21st century, this means almost 10 million people, 40% of the total population, who are thus denied the right to vote and participate in politics. The following contribution from Radio Continental Drift is a short report with experts from speeches at the rally Not Without Us 40% in Bochum.
Die Initiative Nicht ohne uns 14% kämpft für das Wahlrecht für alle Menschen, die ihren Lebensmittelpunkt in Deutschland haben. Im Vorfeld der Landtagswahlen in Nordrhein-Westfalen am 15. Mai tourt die Kampagne das bevölkerungsstärkste Bundesland mit Kundgebungen in mehreren Städten. Wählen kann in Deutschland nur, wer die deutsche Staatsbürgerschaft besitzt. Im Einwanderungsland Deutschland des 21. Jahrhunderts sind dies beinahe 10 Millionen Menschen, 14% der Gesamtbevölkerung, denen so das Wahlrecht und politische Mitgestaltung verwehrt ist. In Nordrhein-Westfalen sind dies 3 Millionen Einwohnerinnen. Im Folgenden einige Auszüge von Redebeiträgen der Kundgebung Nicht ohne uns, 14% in Bochum.
Solange wir kein Wahlrecht haben, werden unsere Stimmen nicht repräsentiert. Unsere Forderung ist deutlich: Wahlrecht für alle Menschen, die ihren Lebensmittelpunkt in Deutschland haben. Deswegen sind wir heute hier auf die Straßen, um für das Wahlrecht für alle zu kämpfen.
Wir müssen alle Interessen vertreten können, Vertrauen schaffen, dass jeder und jede in diesem Land gehört werden kann. Es ist ein Verrat an die Demokratie, wenn wir nicht zulassen, dass jeder ein Recht auf die Abgabe seiner Stimme hat. Andere gehen für uns wählen, obwohl wir von Rassismus betroffen sind. Ich frage mich, was genau daran gerecht sein soll. Ich bin Sozialarbeiterin und ich kenne die Schwierigkeiten der Menschen, die nicht hier geboren sind und ihre neue Heimat hier gefunden haben. Die Fragen sind immer dieselben. Wer vertritt mich hier? Wer entscheidet über mich und über meine Zukunft? Wenn die Gesellschaft sich nicht für unsere Probleme interessiert, dann werden wir uns auch nicht für die Gesellschaft interessieren. Denn Integration ist einfach keine Einbahnstraße. Und diese Ignoranz muss einfach ein Ende haben. Wie lange bleiben wir noch Migranten und Migrantinnen? Und wann brechen wir endlich diesen Scheißkreislauf, dass wir andere und Fremde sind? Mitbestimmen gibt uns das Gefühl, zu Hause zu sein.
Ich bin hier in Deutschland seit fast jetzt 7 Jahren. Letztes Jahr habe ich für unbefristeten Aufenthalt beantragt. und sie fordern von mir 5 Jahren Arbeit, 60 Monate Rentenversicherung Beiträge zu bezahlen. Ich komme aus dem Land, wo der Krieg ist. Ja. Und habe ich Termin schon gehabt hier beim Ausländerbehörde. Sie haben mir versprochen, am 8.7. dieses Jahr, dass sie unbefristet bekommen. Ich habe meine Lohnabbrechung, die letzten 3 Lohnabbrechungen habe ich eingereicht. Und die Plusse sagen zu mir, ja, fehlt uns noch der unbefristete Arbeitsvertrag. Und außerdem noch 6 Monate soll ich weiter Bezahlung vor Rentenversicherung beitragen. Ist das Deutschland eigentlich? Die Leute, die aus Ukraine sind, sie bekommen sofort Hilfe und sie bekommen sofort Asyl. Und die Flagge hängen überall hier. Ich finde einfach, das ist voll rassistisch, was sie hier machen. Und jo, danke schön.
Jeder Mensch ist wertvoll. Die Würde der Menschen ist untastbar. Sie zu achten und zu schützen ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt. Doch wie schützt Deutschland konkret das Leben der 10 Millionen MigrantInnen, die systematisch aus dem ersten und wichtigsten Entscheidungsprozess für ihr Leben und ihre Zukunft ausgeschlossen werden? Wie schützt Deutschland die Würde der geflüchteten Menschen aus globalen Süden? Wie schützt Deutschland die Würde der Menschen, die nach der Machtübernahme von Taliban nach Deutschland kommen, um endlich nach mindestens 20 Jahren ein sicheres Leben aufzubauen? Aber spätestens bei einem Krieg in der Nähe von europäischen Regionen ihr Zuhause für die neue Geflüchtete aufgeben müssen. Versteht mich bitte nicht falsch. Ukrainische Geflüchtete sind natürlich nicht schuld an dieser menschenverachtenden Situation, sondern die rassistische und diskriminierende Politik. Und in dieser Stelle würde ich auch sehr gerne über Politik reden, weil in der letzten Zeit sehr viel darüber gesprochen wurde, was eine feministische Außenpolitik ist und was das bedeutet. Und ich entschuldige mich nochmal, aber es gibt keine feministische Außenpolitik, die Menschen, die Frauen nachts abschiebt. Es gibt keine feministische Außenpolitik, die queer Menschen immer wieder in diesem ganzen Asylsystem retraumatisiert, weil die immer wieder beweisen müssen, dass sie wirklich von der Gewalt betroffen sind, dass sie wirklich traumatisiert sind, dass sie das wirklich verdient haben, hier zu leben, dass sie das wirklich verdient haben, hier nochmal ein Jahr vielleicht Aufenthaltstitel zu bekommen. Deswegen sind wir aber heute hier, weil wir wollen sagen, wir sind unter der Privilegierte von allen anderen Menschen. Alleine das, dass wir heute hier stehen können, ohne Angst zu haben, alleine das, dass wir heute hier mit unserem Namen und mit unserem Akzent und mit unserem unsicheren Aufenthalt hier stehen müssen, zeigt, wie privilegiert wir sind im Vergleich zu allen anderen Menschen, die in diesem Land leben, aber nicht mal hier kommen können, um ihren Redebeitrag zu halten, weil die verdammt Angst haben, abgeschoben zu werden. Weil die können nicht hier neben der Polizei stehen, ohne Angst, dass sie von der Polizei kontrolliert werden. Dass ihr Papier und ihr Dokumente von der Polizei kontrolliert wird.
Und wenn wir Meinungsfreiheit vertreten und wenn wir das in die ganze Welt raustragen wollen, dann müssen wir erstmal bei uns anfangen.
Dies waren Auszüge von Redebeiträgen einer Kundgebung vor dem Rathaus in Bochum. Die Initiative Nicht ohne uns 14% kämpft für das Wahlrecht für alle Menschen, die ihren Lebensmittelpunkt in Deutschland haben. Wer die Forderung unterstützen möchte, sollte die Petition Nicht ohne uns 14% auf change.org unterzeichnen und weiterleiten. Mehr Informationen gibt's auch auf den diversen Social-Media-Kanälen. Radio Continental Drift für colorfulvoices.net.
Then we will listen to a text sample from Mahtab Mahbub, also a member of our Colorful Voices, about what it means to arrive in Germany and having the feeling of being constantly and systematically excluded, also by not having the right to vote.
In the past months, we have witnessed how civil society as well as the state-run institutions categorize refugees into good, deserving ones, and black and brown ones. The loud voices criticizing this white supremacy want more than, quote-unquote, compassion and empathy from you. They are leading the society in the direction of a political community in which, as Arendt put it, we are judged not through the characteristics which define us at birth, but through our actions and opinions, by what we do and say and think. End of quote. The empathy logic, the altruism, the it could have been me or my relatives logic doesn't work in this context. You will not be drowning at the Mediterranean, nor will you be tripped by a camera woman at the Hungarian border while holding a child in your arms. Yet, for any human togetherness to be possible, or even imaginable, for a society to which we feel all belonged, everyone must actively contribute. We are tired of talking to ourselves, listening to ourselves, pushing ourselves out of burnouts just to see that we are our own audience, while not having the fundamental right for political participation, the right to vote. Linked with the pain each of us experienced individually, we always see BIPOCs, like us, in our struggles. Fights not just for our rights, but also for human dignity and equality in the society we live in. As Yvonne Okran, SE, from the Urbane Party, NRV, had to cry out in our latest rally, we need to ask, where are you people, you, the people taking selfies with the Cologne Dome, but leaving us unseen and unheard? At the face of a state and political parties always flagging alterity and making the other's difference dangerous to unity and coexistence, we have no way but to develop a political narrative that represents non-citizens like us, neither a cultural decorative object nor a threat, but a valid and relevant social agent. We need a political discourse that makes building up solidarity and coalition possible, but doesn't put the burden of doing so only on the most oppressed with the least access to resources. For this very same reason that you are not the fleeing refugee, you have the responsibility to listen and to raise your voice for an inclusive democracy. Stand with us in our fight for gaining the right to vote, for remembering that it is a right and not a privilege exclusive to the people with the right passport belonging to a special social class, identifying with the socially recognized norms of gender. You can vote, and you can vote for life. Thou shalt not kill. This is what a human face says to the other, in Levinas's words. With the vulnerability of a deviant to the nation, at the face of the violence that makes us invisible, my story is now my face. And tell me, what response should I expect from you, the white person who needs to be my friend but doesn't know it yet?
In the next piece, we will listen to an interview with Ben and Emmanuel about No Lager Conference from 10th to 12th of June in Göttingen. The aim of the conference is to help and give information and strategies to all the refugees to face their daily life. There will be workshops and a lot of fun.
Hello, we are newcomer news here beim Freien Radio Wüstewelle. Today we will speak about No Lager Conference with the other name Refugee Empowering Conference, and we will make common live stream with Radio Dreieckland with our voices. We are here. I am Ahmed.
I am Paulina.
And there is Emmanuel Rufin, and we have a guest from organization of the No Lager Conference.
Hi, I'm Ben from Freiburg. I'm from the groups Aktion Bleiberecht and Lea Watch. We're in these groups dealing a lot with asylum policies, already in the last years, and maybe just a short correction. I'm not, or we are not the main organizers. It's the network Lagerwatch, which was created in December 2020, which is organizing the conference. And Aktion Bleiberecht and Leerwatch, we are one part of this networking.
Yeah, that's so good. So we know basically content of the conference, and we want to share this with our listeners. So this is our aim. So I want to ask you that, what is the purpose of this conference, the Refugee Empowering Conference, or with the other name, No Lager Conference? What is the purpose of this? What is the aim of this? What is the goal of this conference?
If I'm allowed, I would start maybe with the history, how we came up with the idea to do the conference, because, as I said already, the out of Freiburg, there was the initiative to create this network Lagerwatch,
mm-hmm.
With the idea to have more networking on the Lager topic, because here in Freiburg, we had some good experiences with lawsuits, because here some refugees of the first reception camp of the Landeserstaufnahmeeinrichtung, they sued against the house rules here. And we thought this is a good strategy to tackle the problems in the camps and the whole reception policy. So we tried to connect us with other groups in Germany, because we know already that the situation we have here in Freiburg is also there in whole in Germany. So this was the main idea at the beginning, and then we started to do some actions. We had collective actions, some demonstrations, and then we recognized that it needs more. It needs a practical or a real-life exchange. So we thought it's a good idea to have that conference, mainly on the topic, how do we confront us with the topic of fundamental rights violations in reception camps? How can we change the whole reception policy, which is mainly built on deterrence and isolation? And we started with that, but then the conference planning became more and more own dynamic. So that more and more groups get involved and said, hey guys, there are more topics than just this No Lager topic. And after 2 years of pandemic, there's a need for the whole anti-racist movement to exchange and to meet personally. So this is why the first maybe focus switched a bit to four focus. So we have now four focus topics, which is the No Lager thing. Then it's the second is anti-deportation. The third is self-organization. And the fourth is communication, combining struggles and networking. So it's not so easy to say there's just one purpose, because I have the feeling after 2 years of pandemic, there are multi-purpose of this conference. So one thing is that we want to have a reflection of what happened in the last 2 years, what happened with all the networking which was happening before that. Are they still there? What is the current state of the struggles? And then go on also with an analysis, because the analysis why we think the problems are there are the first insight to build up new strategies to tackle the whole racism and the whole asylum policy. As I said already, I think the main point is mostly to have an exchange, because we experienced that in this 2 years of pandemic, there was a huge problem of isolation, especially when it comes to connections to refugees. So we had to experience that supporters group in whole Germany lost their contacts into the camps. And finally, to make it clear that this whole conference has a high expectation, it's not just that we want to meet and say, hey, this was happening. It's also about concrete planning. So, for example, the whole Sunday should be about how do we go on? Because it can't be that we just meet in Göttingen and say it was nice to meet each other. It's also about how do we go on? What is our next points? How do we connect each other? So, this was maybe the short story of the purposes.
How is the meeting concretely taking place? So you said there will be an exchange. How does it take place? What is there organized specifically? Which activities, which content? Can you give us a bit of insight of what will be happening there?
Right now, there's a rough plan, and still there's not a concrete planning of what will take when. But the rough plan is so that on Friday we have a presentation round. So we want to see all the groups which are coming and presenting themselves, what they do in their towns, and what is to have an overview of what's going on in Germany right now, and maybe also over that, because we also invited some groups, for example, from Italy and Greece. And then we want to discuss a thesis paper on Friday night. So one format which we have a lot on the conference is discussion, because this, I think, what we need. It's not just about presentation. This is what we do in Freiburg, and other groups are doing this in Göttingen. We need really a process of self-understanding. What are the focuses of anti-racist movement in Germany? So it will be a lot of discussions, and for that we will prepare a thesis paper where we reflect a lot about the last actions, and maybe also give some proposals what can be next actions. So on Saturday the program is going on with analysis, so there we probably will have some speeches about what is the problem right now in the different fields, why is the situation like it is right now. And on Saturday afternoon, we will have smaller workshops on detailed questions. For example, a Solidarity City network is coming and presenting their approach. We will present from Freiburg our strategy with the lawsuit. And a lot of other topics will be then there and discussed. And as I said, on Sunday, then it's more about how do we go on. Because what we don't want is that this network is just about one meeting and then again we go out and don't see each other anymore. So we really have to think about how can we act together after the conference, and this will be the main topic on Sunday. So I think it's really open still and mainly focused on discussions. So we have open spaces. Maybe Emmanuel can also talk something about the radio, which is also there, and the exhibition. I think it's not about just that we have a fixed plan from this hour, this will happen like this. I think we prepare a lot of workshops, but still what we need is exchange and discussions, and this is not something which you can prepare.
Our voice and, I mean, the network, we have a plan of presenting our programs there and how we are also supporting refugees from the aspect of network. And also we also present a workshop to new people who are interested in doing radio as a part of relief, I mean refugees. We want to give this network platform to all refugees who are willing to participate and share their stories on radio and any event that will help them and also help the Germans to understand their situation and listen to their story. So we are also doing a massive mobilization to gather as many as possible refugees to attend this conference, because this conference is solely meant for refugees. We wanted to empower refugees. So if the refugees we want to empower are not there, who are we going to empower? So we are more focused on mobilizing enough refugees to attend this event so that at the end of the day, we can empower them and also send them to the other colleagues who were not able to attend the conference to get to know that this is something that they should participate, and also to share their story. We don't want refugees to feel that they are vulnerable. We want them to feel that they have people who support them, they have people who are with them, and they are not alone. So this is why I'm strongly supporting this kind of event and this whole concept of coming together in Göttingen on 10th and 12th of June.
Come to the No Lager conference from the 10th to the 12th of June. Get in touch with us if you want to join.
On the occasion of the Weeks Against the Racism, our voice in Freiburg
broadcasted live from the Stuhlinger Kirchplatz. The editorial team spoke with visitors to the park about racist experiences they have to face every day. Here we hear the reports of Mo, Mostafa, Asane and DJ Fada.
Wir sind gerade am Stuhlinger Platz und senden live von hier. Wir sind Our Voice. Hier spricht Rufin und vor mir steht DJ Fada. Das ist ein DJ aus Ghana, ja, der halb in Ghana. Ja,
halb
genau.
Ghana und halb Jamaika.
Halb Ghana, halb Jamaika und er wohnt in Freiburg. Und DJ Fada, ich hoffe, dass du demnächst auch öfters bei Our Voice sein wirst. Gell? So, mit DJ Fada spreche ich gleich auf Englisch.
So,
DJ Fada, thank you for being here. You came here specially for the show. And you would like to share also your experience with racism in Freiburg.
Exactly. Yeah. You know, my name is Fagan, and I'm half Ghanaian, half Jamaican. So, before moving to Germany, you know, I will be exactly 3 years in this coming July. And before moving to Germany, I had this thought in my mind that, yeah, the racism they are talking about is only in the books and it's not really there in this age that we are. But I got to Freiburg and then I believed that, yeah, the racism is really real. Because there was an instant I was sitting in the tram when an old woman who was just getting in the tram was spitting at my face, you know, just like that, with no reason. Everybody was, wow, nobody could talk, you know.
Did people react to that?
Yeah, at that time, I understood no word in German, so I didn't even know what the people were also talking about, but I could see that some people were angry, you know. But I said, okay. And some months later, I was arrested by the police in a bar called Cafe Movie. Mm-hmm. I went there with a friend, and my friend was not wearing a mask. I was wearing a mask, but my friend was not. And then the guy who was serving told my friend to get out. So as soon as my friend was getting out, I had a call, and then I was picking my phone. There was a woman who came to me, snatched my phone, and then threw it away. I asked her why. She said, because I'm trying to take a picture. And then I said, you can check the phone. There is no lock on it. Just check the phone and see if there is any photo of you or something like this. So she went and took the phone back. I said, give me my phone. She said, no. I said, okay, then let me come to the police and then tell them to come and help me get my phone back. I saw two police, one woman and a man. I told them, okay, somebody took my phone at Cafe Movie, and I don't want no trouble, so can you please go with me and then take my phone back from me? We got to Cafe Movie, and then the police, I went and showed that this is the woman. So the police went with the woman outside, and then I was standing behind the police car. So I saw the two police coming again to me, and then they just said, okay, turn around, you are being arrested. And I was like, for what reason? So they said, the woman said you were touching her breast. And I was like, this is not true, because I'm even new here. You know, we just came to the bar. We haven't even sat down, and all this issue happened. So why would I go touch somebody? But, you know, I asked them for fingerprint, and so they said no, because the woman was a police officer. So, you know, I should rather pay some 200 euros before my name will not be in the system. And I was like, yeah, 200 euros for something I didn't do. So racism is really...
Did you do?
I just had to. You know, I had no choice. Because if I don't, I got to hear that my documents for working were going to be damaged or something like this. And I didn't want this, so...
You know, there is some organizations in Freiburg which you can contact if you are facing racism. For example, there is this Leuchtlinie now that you can contact, and they report about this kind of activities. There's a lot of groups that can go for you, support you in these kind of cases.
You know, the reason is I never knew all this. You know, I wasn't really well integrated, so that was why it happened this way. But, yeah. But it's a bad thing, you know, like everywhere you go, on the streets, everywhere, you see racism, like you can feel it, you know. And I don't know how long this is gonna be, because it's like the system have made everything look like it's like a curse to be a black man or something like this, which is, for me, doesn't make sense. I think we all have to come together as one, united, because there are also some white people also living in Africa which are not facing this. In Africa, we praise them. Mm-hmm. This is the thing. When we see them, we worship them like gods. So.
Thank you, DJ Father. For mir steht jetzt Asane. Okay. Asane will auch deine Erfahrung teilen. Asane spricht auch Französisch. Bonjour, Asane.
Bonjour.
Alors, Asane, est-ce que tu peux raconter quelles expériences tu as eu à faire à Freiburg, dans la ville, l'expérience de racisme? Est-ce que tu en as déjà fait ici?
Non, pas encore, mais j'en ai déjà de l'expérience.
Où ça?
Partout dans l'Europe, en Belgique, j'en ai fait de l'expérience. En Autriche, j'en ai fait de l'expérience. En Munchen, un petit peu. Comme on m'a mis en prison et tout.
À Munich, on t'a mis en prison.
Ouais,
pourquoi?
On m'a mis en prison parce que j'étais venu en Munchen et j'étais vraiment pas trop légal. Et voilà, on m'a mis en prison.
On t'a mis en prison juste comme ça parce que tu n'étais
parce
pas légal.
Que pas légal. Et je voulais partir pour voir une amour à moi. J'étais à Nice, j'étais super bien légal là-bas parce que je suis grandi en France. J'ai eu mon visa pour venir en Europe pour faire des études en architecture. J'ai croisé une demoiselle, elle était allemande, on a resté 2 ans ensemble. Je te parle de mon vie.
Oui.
Tu es intéressé de mon vie ou pas?
Non, je suis intéressé par ton expérience de racisme.
Je te parle de ça. Le racisme, ça vient de loin. Ça vient de ton expérience, de ce que tu as fait.
Moi, j'ai une question à toi, hein. Une autre question. Combien de fois, est-ce que tu es très récurrent ici à la place sur le Stillingerfisch Platz?
Non, pas du tout. Parce que des fois, je vois que il y en a des autres. De ce qu'on dit que c'est nous qui le font, c'est les autres qui le font, qui sont de la même couleur qu'eux. Et moi, je vois qu'ils ne viennent pas très souvent pour les contrôler. Et la plupart, c'est des gens de couleur qu'on disait.
Mais tu sais qu'ils sont contrôlés très souvent, mais qu'est-ce qui fait en sorte que tu viennes quand même dans le ici rencontrer tes amis? Qu'est-ce qui fait en sorte que tu viennes quand même?
Pour parler, pour voir la famille, pour partager, manger.
Asane hat gerade von seiner, er hat mehrere rassistische Erfahrungen gemacht. In Deutschland noch nicht viele, aber in Frankreich, in Italien. In München hat er eine rassistische Erfahrung gemacht, wo er auch in Gefängnis gesteckt wurde, weil er illegal da war. Ich habe ihn auch gefragt, ob und wie oft er hier auf dem Stillinger Kirchplatz ist. Er meinte, dass er nicht so oft hier ist, weil öfters wird darüber gerichtet, dass sie schlechte Sachen machen, aber dabei sind Leute, die genau andere Hautfarbe, also damit meint er die weiße Hautfarbe, wie die Polizisten haben, die genau diese schlimmen Sachen machen. Und deswegen kommt er weniger. Ich habe dann auch gefragt, warum, obwohl er weiß, dass hier Leute kontrolliert werden oder kriminalisiert werden, warum er trotzdem hierher kommt. Er meinte, er will mit den Leuten sprechen. Familie treffen, mit ihnen essen, trinken, einfach zusammenkommen. Und deswegen kommt er trotzdem hier. Ich gebe mal kurz wieder zurück zum Studio mit kurzer Musik und dann sammeln wir weiter die Berichte von den BesucherInnen von dem Park.
That was our best of colorful voices for the month of April.
You can find the full contributions at colorfulvoices.net. Thanks for your listening.
خدافظ.
مع السلامة.
خدافظ.
خدافظ. خدافظ.